Wir wollen weitermachen an der Geschichte des Mose, 2. Mose 2, 2. Mose 2 von Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 1. Es ist einmal hilfreich, wenn man so ein Leben eines bekannten Gotteszeugen ansieht, und dann fällt uns auf, wie Gott lange Zeit an diesem Menschen arbeitet. Und das ist ja bei uns dann auch so, dass Gott eine große Mühe hat, bis er uns überhaupt prägen und formen kann. Und die schweren Erlebnisse, die gehören mit dazu, weil sonst sind wir ja gar nicht bereit, nach Gott zu fragen. 2. Mose 2, Vers 11. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, jetzt meinen wir, jetzt ist er am Ziel, jetzt ist er brauchbar für Gott, jetzt bin ich groß, jetzt habe ich meine Fähigkeiten, mein Können, jetzt kann ich Gott dienen. Ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tag ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Wie ist das bekannt geworden? Das ist ein Zeichen des Unglaubens, wenn man sich fürchtet. Nur, dass Sie sehen, Mose war hier kein Mann des Glaubens. Und es kam vor den Pharao, der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian, und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester aber in Midian hatte 7 Töchter. Die kamen, Wasser zu schöpfen, und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Die gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gershom, denn er sprach: Ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten, und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Mose aber hütete die Schafe Jethro, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Herr, du musst uns auch erst formen, sodass wir hören können, was du willst. Amen. Das klingt uns immer im Ohr, wenn uns Leute erregt sagen: Wo ist euer Gott? Ich sehe nichts von ihm. Kannst du mir ihn zeigen? Wir sollten viel mutiger sein, auch heute wieder zu Menschen zu sagen: Gott kann schweigen. Und über diesem ganzen Abschnitt, den ich eben verlesen habe, liegt das große Schweigen Gottes. Kein Wort von Gott wird gehört. Was man sieht und erlebt, ist nur, was Menschen machen. Die handeln. Und das ist qualvoll. Da wird gelitten und geseufzt. Da wird Unrecht getan. Und heute ist in der Tat das Allerschlimmste, was unserer Zeit passieren kann, noch schlimmer als das wahrlich schon Schlimme der Umweltverschmutzung und der Kriegsangst. Noch schlimmer. Wenn Gott über allem schweigt, wenn Gott uns allein lässt mit unseren Problemen, die längst keine Lösungen mehr haben, und Gott schweigt und lässt uns allein und sagt, da seht ihr zu, wie ihr damit fertig werdet. Mich hat zuerst erschüttert, wie selbst ein so großer und begeisterungsfähiger Mann wie dieser junge Mose völlig scheitert. Wir wollen das jetzt nicht falsch uns ansehen, sondern wir müssen das begreifen, was da geschieht. Er war ja ein großer Idealist. Man kann ihn bewundern. In unseren Tagen wäre er der gefeierte Held, von dem alle reden. Er, der aus großem Hause kommt, aus gutem Stall, aus dem Hause Pharaos, wo er adoptiert worden war, dem der gesamte Luxus damals offen steht, der die höchste Bildung genießt, und ein Mann, der mit den Armen solidarisch wird, der seine Herkunft vergisst, sein Leben aufs Spiel setzt und sich einsetzt für die Entrechteten, für die Unterdrückten, für die, die keine Hoffnung haben, und er wirft sein Leben in die Bresche und kämpft für diese armen, geknechteten und geknebelten Leute. Er erinnert sich plötzlich, dass die Hebräer seine Brüder sind. Merken Sie, jetzt könnten wir über den Mose eine tolle Predigt halten. Was das ist, Solidarität mit den Armen, Mitfühlen mit den Leidenden. Sein Leben nicht schonen, eintreten für die Menschenrechte, das ist doch gefragt. Ist auch nicht falsch. Was uns die Bibel bloß zeigt, ist, dass man damit in dieser Welt scheitern kann. So dunkel ist die Welt. Mir ist das immer wieder schwer, wenn in diesen Tagen Idealisten bald entmutigt und frustriert sind, weil sie sagen, man erreicht ja gar nichts. Man kommt unter die Räder, man muss mit den Wölfen heulen, man muss das Unrecht einfach mitspielen, sonst kommt man in der Welt nicht weit. Das hat Mose auf bittere Weise erleben müssen. Er, der so kühn auch selbst mit der Tat gefochten hat für die Armen und Entrechteten und dann sofort da war, als so ein spontanes Unrecht geschah und die Dinge zurechtgerückt hat. Und sein Urteil gesprochen hat über diesen Fronvogt, der da so widerlich den Armen noch misshandelt hat, muss er erleben, dass nicht einmal bei denen, denen er helfen wollte, seine Tat Anerkennung findet. Die Bibel schildert uns die Welt, wie sie ist. Und man kann hier Lebensweisheit lernen. Es gibt einen Undank, der zu unserer Welt gehört. Man hätte von den Hebräern erwarten können, dass sie sagen, Mose, das werden wir dir nie vergessen, im Gegenteil. Warum sie so gemein über ihn reden, fragen Sie mich nicht. Es gibt keine Antwort darauf. Vielleicht einfach nur die, die dann diese Skeptiker haben, die sagen, es ist alles verlogen, kümmere dich nicht mehr drum. Kein Mensch ist es wert, dass du dich für ihn einsetzt. Lass sie doch kaputt gehen und kümmere dich nicht mehr drum. Man könnte erwarten, dass auch Mose so bitter wird. Diese Bitterkeit, die so leicht dann kommt aus dieser schweren Lebenserfahrung. Schau doch die Menschen an, wie sie sind. Jeder denkt nur an sich. Jeder hat nur seine Sachen im Kopf. Denken Sie einmal an die Kriegsopfer, die verwundet aus dem Krieg zurückgekommen sind und die oft nur höhnisch sagen können, was ist der Dank des Vaterlands? Und so viele andere, die ihr Leben gewagt haben. Das macht bitter, dass man voller Verachtung, Menschenverachtung und voller Anklage, und man kann auch gegen Gott die Faust ballen und sagen, Gott, wo bist du denn? Und das ist falsch. Weil Gott da ist, auch wenn er nicht redet. Das zieht sich ja durch die ganze Geschichte hin. Und das muss man merken, da muss man aufpassen, dass Gott dennoch da ist, auch wenn man gar nichts von ihm sieht. Auch wenn Menschen ganz selbstständig handeln und Unrecht tun. Und wenn die Leute sich so eigenmächtig verhalten wie hier, Mose muss fliehen, nur um sein Leben zu retten. Was das heißt, auf der Flucht zu sein, das wissen nur die Leute, die jetzt aus dem Osten kommen und hier keine Wohnung finden und Menschen begegnen, die sie abweisen und die nicht mitfühlen können. Mose muss auf den Sinai in ein ganz unwirtliches Gebiet. Wenn Sie sich einmal vorstellen, was Mose alles hergegeben hat. Er kommt aus dem Luxus des Hauses Pharaos und seiner Paläste. Und er ist plötzlich ein heimatloser Viehhirte auf dem Sinai. Hat nachts keine Stelle, wo er schlafen kann. Hat keine Familie, keinen sozialen Anschluss, bis er dort diesen barmherzigen Schwiegervater findet, der ihn aufnimmt. Vorher schlägt er sich irgendwie mit Gelegenheitsarbeiten durch, das war ein Abstieg. Es gibt ja in unserer Welt tolle Karrieren, vom Tellerwäscher zum Multimillionär. Aber wenn es mal so rückwärts geht, und das alles nur, weil man sich für Entrechtete eingesetzt hat, weil man für die Menschenrechte gekämpft hat, weil man für die Namenlosen gestritten hat. Sehen Sie das noch, was das war? Das war doch gut. Da kommen doch die Fragen, dass man sagt, was war denn falsch an meinem Einsatz? Was Mose wollte, war richtig. Das ist verstehen, das ist wichtig, dass man für die Entrechteten eintritt. Es war gut, es war überlegt und es war von jeder Seite, wie Sie es auch ansehen mögen, eine Tat, für die man sich nur begeistern kann. Nur die Bibel hat eine Kritik, wenn man die Maßstäbe des Wortes Gottes nimmt. Es war ein Weg, der nicht im Gehorsam gegen Gott begangen wurde. Und jetzt erschrecke ich. Wenn das so ist, dass selbst gut gemeinte Dinge, die man sich überlegt hat, Dinge, die im Urteil unserer Welt wichtig sind und Anerkennung verdienen, dennoch falsch sein können, weil Gott gehorsam will und keine Heldentat. Es kann ja sein, dass auch Mose noch gebetet hat bei seiner ganzen Unternehmung. Wir wissen es nicht. Aber das hilft alles nichts. Sie können beten, so viel Sie wollen. Wenn Sie ungehorsam sind, nützt alles Beten nichts. Sie müssen in Ihrem Leben fragen, wo will mich Gott haben? Und wenn in Ihrem Leben nur ein Stück eigene Wege sind, die Sie gegangen sind, dann brauchen Sie sich über Schweigen Gottes nicht wundern. Gott kann gar nicht reden. Mose steht am Höhepunkt seines Jugendlebens. Er hat all die Gaben, die ihm Gott mitgegeben hat. Er hat die Weisheit aus seiner Studienzeit mitgenommen und doch blind für den Willen Gottes. Und dieser große Mann, den Gott später gebraucht, der muss zuerst lernen, dass man Gott gehorchen muss. Das steht am Anfang seines Lebens, bevor ihn Gott gebraucht. Man muss die Stimme Gottes hören können. Es ist gar nicht wichtig, was ich meine, was nötig ist und was heute dran ist. Wichtig ist, was Gott will von meinem Leben. Ob ich hören kann. Vielleicht war das eine ganz wunderbare Zeit jetzt für den Mose, wo er dort beim Hüten der Ziegen auf dem Sinai mit sich selbst allein war. Er konnte drüber nachdenken, warum sein Leben so verlief. Mir hat es einmal ein Kranker erzählt, der sagte, ich habe bei mir im Geschäft immer wieder gebetet, Herr, löse du das Problem mit meinem Kollegen. Er hatte mit seinem Chef drüber gesprochen, ob der Kollege nicht versetzt werden kann. Die kamen einfach nicht miteinander aus. Er hat drüber gebetet und dann passiert ein Unfall. Und jetzt sagt der Kranke mir, sagt, ich habe nie damit gerechnet, dass Gott das Problem so lösen kann.
dass er mich auf einmal in die Stille ruft und mich herausnimmt. Man kann das nicht übertragen, aber ich bin überzeugt, dass Gott ihnen Klarheit schenken will, warum auch manche Schwere bei uns geschieht. Warum? Weil Gott mit uns reden will und will uns Schuld zeigen. Schuld, die aus Ungehorsam entsteht, wo wir ihm weggelaufen sind, wo wir eigene Wege gegangen sind. Wege, die sicher uns leuchtend erschienen, die uns gut waren und nach all dem, was wir auch meinten, richtig waren und doch bei Gott falsch. Da gibt's nur eins: Schuld erkennen und bekennen und vor Gott aussprechen. Und wir können das auch ganz klar sagen, das ist nicht Gottes Wille. Auch nicht, dass man mit der Faust reinschlägt. Gott will keine Affekthandlungen. Gott will nicht den Tod, auch nicht der Unterdrücker. Gott ist nicht dort, wo gehasst wird. Auch nicht im Machtkampf dieser Welt. Auch nicht bei allem Verständnis der Auflehnung gegen die Unterdrücker. Wir können nie damit einstimmen. Aber es können bloß die verstehen, die wirklich nach dem Willen Gottes fragen: Herr, was willst du? War mein erster Teil, wenn alles bricht, im Leben Moses, ein verzweifelter junger Mann, der vor den Trümmern seines Lebens steht, hat keinen Platz mehr, keine Zukunft mehr. Wie soll das denn weitergehen? Wir kommen an das Zweite: solche Leute sucht Gott. Unser Gott ist ein Gott für hoffnungslose Fälle. Und das ist ja das Erregende. Auch wenn es so aussieht, wie wenn Gott schweigen würde, ist doch Gott dauernd auf der Suche und läuft diesem Mose nach. Und genauso den Israeliten, von denen man ja über Jahrhunderte gar nichts mehr hört, dass sie nach Gott fragen. In ihrer ganzen Not: Wo ist denn Gott in diesem schlimmen Ablauf der Ereignisse? Wo ist denn Gott, wenn so viel Grässliches passiert? Und jetzt, da heißt es auf einmal: Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft im Vers 23 und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Da wird ein deutlicher Unterschied gemacht. Zuerst haben sie geschrien und geseufzt und dann ist das Seufzen auch noch vor Gott gekommen. Ja, warum hat es denn so lang gedauert? Sie wissen es, bei uns ist ja auch so, man kann jahrelang murren und klagen und schimpfen bei allen Leuten. Und es ist ein großer Unterschied, bis man all seine Sorgen bei Gott im Gebet niederlegt. So lang hat Israel gebraucht, bis sie Gott gesucht haben. Die Faust geballt haben sie schon lange. Gegen Gott gemurrt haben sie immer wieder. Und wir wissen es aus der Wüstenwanderung, wo es immer wieder heißt: Und sie murrten wieder den Herrn. Es ist oft so schwierig, seine großen Nöte dem Gott zu sagen, der doch für uns sorgen will. Tun Sie das heute? Ihre Ratlosigkeit, Ihre unlösbaren Schwierigkeiten, die verfahrenen Situationen Ihres Lebens, die Probleme mit den Mitmenschen, mit denen Sie nicht mehr weiterkommen, kommt das vor Gott bei Ihnen? Bringen Sie das bis vor ihn oder bringen Sie das bloß vor Ihre Mitmenschen? Seufzen Sie immer bloß mit denen drüber? Und plötzlich bricht das hindurch und man atmet auf. Wenn Gott schweigt, ist es ja nicht so, dass Gott nicht reden will. Er wartet auf unser Rufen. Er wartet auf unser Beten. Und ich möchte das Ihnen heute klipp und klar sagen: Wenn Sie rufen, hört Gott. Er wartet nur auf ihr Beten. Ja, warum hat Gott denn sie so lang seufzen lassen? Es war ganz wichtig, dass sie merken, dass sie selbst keine Lösungen mehr haben. Man kann sich ja lange noch einreden, vielleicht ändern sich die politischen Verhältnisse. Wer hofft da nicht? Und dann sagt man, vielleicht kann man selber etwas ändern. Und wir werden das irgendwo meistern. Und dann denkt man, ich werde mit meinen Fäusten selber helfen. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Und erst wie alles versagt war und wie alles aussichtslos war, schrien sie zu Gott: Hoffentlich kommen sie früher drauf,
dass das Beten das Einzige ist, was Not wenden kann. Und Gott wartet auf ihr Beten. Da gedachte Gott seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob. Da gedachte Gott daran, dass er das ja geschworen hat. Das war felsenfest verbürgt, das war eine Abmachung. Wissen Sie, dass Gott sich festgelegt hat, dass er denen, die in ihrer großen Not zu ihm kommen, immer ein Heiland und der Retter sein will. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das hat Jesus noch einmal verbürgt. Wie groß auch die Not und Verzweiflung ihres Lebens ist. Wenn sie kommen, er will hören. Und auch wenn wir alles falsch gemacht haben, selbst dann, wenn wir eigene Wege gegangen sind, und selbst wenn wir uns versündigt haben, es war doch immerhin ein Mord geschehen von Mose, darf ich denn da zu Gott noch einmal kommen? Größer kann man das Erbarmen Gottes gar nicht zeigen wie hier. Und Gott gedachte an seinen Bund, weil das Gottes Art ist. So war es schon bei Abraham. Er hat diesen schwachen, durch die Lande ziehenden Beduinen Abraham beschützt, getragen, auch durch all die Versuchungen hindurch geleitet. Und so war es doch bei Isaac und so war es bei Jakob, obwohl der Jakob sich doch an Gott versündigt hat. Immer wenn er zu Gott gerufen hat, dann war Gott da. Das ist ein Grundgesetz, eine Abmachung, ein Bund bei Gott, dass er so handeln will. Durch Jesus noch einmal bekräftigt und festgelegt, für alle Zeiten gültig. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Da gibt's lauter feste Zusagen Gottes. Es gibt überhaupt keinen Menschen, der nicht das erleben kann, wenn er kommt und ruft. Ein Gott für hoffnungslose Fälle. So lang geht das, bis Mose überhaupt entdeckt, wo Hilfe und Heil ist. Ob Sie auch so lang brauchen? Ob Sie erst sich den Kopf an so vielen Ecken blutig stoßen müssen, bis Sie merken, er ist ein Schutz aller, die ihm vertrauen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der ist wohlbehütet. Und das wollen wir allen Menschen sagen, die heute sagen, wo ist denn dein Gott? Da, wo du ihn anrufst, da wirst du erfahren, dass nicht zu Schanden werden, die auf ihn harren. Rufe ihn an. Und er erbarmt sich der Elenden. Die Geschichte des Volkes Gottes, der Hebräer, ist so wie ihre eigene Lebensgeschichte, nur eine einzige Kette der unverdienten Güte und Barmherzigkeit Gottes. So handelt Gott. Und Gott braucht keinen Mose aus des Pharaos Palast mit all seinen Gaben, sondern er erbarmt sich der Elenden und der Zerbrochenen und der Gebeugten und der Gedemütigten. Dort ist Gott ganz nah und nimmt sich ihrer an. Auch wenn alles ganz dunkel ist, Gott ist da und wartet auf dein Rufen. Und jetzt noch das Letzte. So fängt Gott an. So fängt Gott an. Da hört ja die Geschichte nicht auf, sondern jetzt geht's erst richtig los. Wir werden am nächsten Sonntag mehr darüber hören, wie Gott das macht, wenn er einen Menschen in seinen Dienst nimmt. Aber das war die Voraussetzung. Mose hat hoffentlich für alle Zeiten den Gedanken verloren, als ob er der Retter und Heiland wäre. Als ob seine Fäuste und seine Tat das entscheidende Befreiungsmittel wären. Dort im stillen Wandern durch die Felsschluchten des Sinai war er ganz allein und erkannte die winzige Kleinheit seines Lebens, wie unbedeutend er war und wie wenig er durchsetzen konnte. Er hatte niemand, auf den er sich stützen konnte, doch er hatte den lebendigen Gott, sonst niemand. Und das ist genug, um die größten Taten zu vollbringen, um für Gott die größten Aufträge durchzuführen. Was er bloß noch braucht, ist, er muss den Ruf Gottes hören. Er muss wissen, was Gott will. Und diese lange Zeit des Wartens, die hat ihn offenbar bereit gemacht, jetzt die Stimme Gottes zu hören. Er hat dort Geduld gelernt. Ich denke, er hat noch viel gelernt, wie er Fremdling war im fremden Lande. Wenn man seinem erstgeborenen Sohn auch noch so einen Namen gibt, dann zeigt dies, wie Mose an dem gelitten hat. Das ist schwer, Ausländer zu sein, verachtet zu sein, kein Land zu haben, wo man leben kann. Und in seiner ganzen Not spricht er das noch einmal über diesem Gershom, über diesem Erstgeborenen aus. Aber Sie werden später wissen, das hatte Mose geholfen, auch mitfühlen zu können mit den Ausländern. Wie oft hat dies Mose im Namen Gottes wieder dem Volk Israel wichtig gemacht: Du sollst den Ausländer in deiner Mitte nicht bedrücken. Du sollst ihm kein Unrecht tun. Wie die Gastfreundschaft, das Oberste war er, der so viel gelitten hat in der Fremde. Den hat Gott dort zubereitet für seinen künftigen Auftrag. Und das Schwere, das wir erleben, das ist nicht bloß einfach Schweres, sondern das hat einen Sinn in der Planung Gottes, weil er uns sensibel machen will, gerade für den Auftrag, mit dem er uns betraut. Und dann Mose lernt das, einsam zu sein, zu hören, auf die Stimme Gottes mitfühlen zu können. Er sitzt dort am Brunnen und er handelt anders, als er dort das Unrecht erlebt, wie diese Frauen, die Töchter Jethros, weggestoßen werden von diesen Hirten, die da bloß mit den Ellbogen regieren. Er schlägt keinen mehr tot und doch setzt er sich für den Schwachen ein. Mose hat viel gelernt, auch unter dem Schweren seines Lebens. Und das ist für mich wichtig. Ich möchte das Schwere, das Gott in meinem Leben zulässt, tragen und nur fragen: Herr, was darf ich drunter lernen? Vielleicht haben auch die Gespräche mit Jethro ihm geholfen, die Dinge besser zu verstehen. Jethro, der ja ein Diener des lebendigen Gottes war, konnte ein Seelsorger für diesen verwundeten und fast verbitterten Mose sein, damit er nicht gegen die Welt sich auflehnt und nicht die Menschen verachtet, sondern dass er offen ist für den Ruf Gottes, der ihm gilt. Und ich möchte Ihnen das sagen, weil ich überzeugt bin, dass Gott aus Ihrem Leben noch viel tun will. Das gilt für die ganz Alten, die sagen: Ich bin doch jetzt schon so schwach. Gott braucht Sie noch. Machen Sie die Ohren weit auf und hören Sie, welche Aufträge Ihnen Gott gibt. Es gilt für die jungen Leute, die voller Begeisterung die Welt stürzen wollen. Lasst euch nicht entmutigen, sondern lernt, auf die Weisungen Gottes zu hören. Und das Wunderbare, dass Gott hört auf die, die zu ihm rufen. Er will gefunden sein. Und er neigt sich zu den Zerbrochenen und Verzweifelten und hört ihr Schreien und nimmt sich ihrer an. Amen.